Funge, ready? Ja. Gut. Die Geschichte beginnt ja. Kannst du mal schauen.
Wahrlich, ich sage
euch. Ja, genau. Jetzt gehst du noch ein bisschen da. Noch ein bisschen runter. Kannst du noch ein bisschen runterscrollen?
Über.
Über, ja. Geht das über? Ja. Diesen Weg.
Ah, so.
Ja, da. Hier. Und hier. Willst du lesen?
Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt, von den Wurzeln an.
Oh, das eine noch ein bisschen
weiter. Ah, noch weiter, okay. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt.
Genau, bis dahin, danke. Das war die Geschichte. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, sah er einen Feigenbaum, der noch keine Früchte trug. Es war auch keine Zeit für die Feigen damals. Und er sah sie und wollte Feigen davon nehmen, war aber keine. Und dann hat er gesagt, nie mehr soll von dir Früchte kommen. Und dann sind sie weitergegangen, sind zurückgekommen auf dem Rückweg am nächsten Tag, sagt Petrus: Sieh mal, Meister, der Feigenbaum, den du gestern verflucht hast, ist gestorben. Lassen wir mal die Fragen zu diesem Text. Lassen wir mal die Fragen, warum Jesus das getan hat. Auf jeden Fall führt dieser Text dahin, dass Jesus dann sagt, seinen Jüngern sagt: Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor, wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dem wird es werden. Im Griechischen haben wir zwei interessante Zeitaspekte. Im ersten Teil, nicht zweifeln in seinem Herzen. Dort ist ein Aorist geschrieben. Es ist eine Zeitform, die abgeschlossen ist. Es ist eine innere, abgeschlossene Haltung. So. Wie ich zum Beispiel, wie soll ich das sagen? Ich bin verheiratet. Das ist eine Tatsache, weil ich weiß, nicht nur heute, sondern ich habe ein Ereignis, ein abgeschlossenes Ereignis, als wir unterschrieben haben im Zivilstandsamt und dann geheiratet haben, der Kirche, vor Zeugen, vor Gott. Ich weiß, es ist ein abgeschlossenes Ereignis. Jetzt stehe ich mit meinem Leben in diesem Ereignis drin. Aorist. Und da steht, wer nicht zweifeln wird in seinem Herzen. Und das Wort zweifeln gefällt mir. Wenn ihr es trennt, dann gibt es Zweifeln. Zwei Stimmen in meinem Herzen, die dann plötzlich sagen: Ich glaube schon, aber ich glaube nicht. Jetzt, ich weiß ja nicht, ist es jetzt dein Wille oder nicht. Ich kann ja mal beten. Ich kann mal sagen: Herr, ich vertraue dir, aber ich habe dann immer noch genug auf meinem Konto. Herr, ich vertraue dir, dass du, aber ich habe dann immer noch Reserve. Zweifeln. Habt ihr's? In meinen Gebeten entdecke ich das. Ein Zweifeln. Herr, wenn du es nichts tust, ist auch okay. Dann werden wir eine andere Lösung finden. Wir können das hier. Wir können das hier in unseren schönen Möglichkeiten, die wir haben. Es gibt Hunderttausende von Menschen, die haben keine Chance. Entweder Gott oder Tod. Wage ich zu behaupten, es sind vielleicht sogar mehr Christen, die so unterwegs sind. Entweder Gott und keine Reserven, keine menschlichen Möglichkeiten. Die können sich nicht leisten zu zweifeln, weil es kein Zwei gibt. Sondern glaubt, was er sagt, geschieht. Diese Worte mit Sagen und Geschehen ist in einem Präsens geschrieben. Das bedeutet, sondern dass das, was er immer wieder sagt und immer darauf ausgerichtet ist, dass es geschehen wird oder dass es schon geschehen ist. ist das Präsens. Habt ihr das? Also eine tiefe innere Gewissheit, eine unerschütterliche Haltung. Ich bin verheiratet, da geht's nicht, das ist mein Leben. Und ich laufe in einem permanenten Präsens mit meiner Frau in einer lebendigen Beziehung. Das ist andauernd, das ist immer, Tag, Nacht, 24/7. Und ich kann nicht mal sagen, ja, wir haben mal geheiratet, aber ich habe keine Ahnung, wer meine Frau ist. Irgendwo, ich muss mal schauen, auf dem Standesamt steht irgendwo mit ihr Name, aber ich habe sonst keine Ahnung, oder? Dann bist du nur, das ist, oder? Jetzt versuch dieses Bild in das Gebet hineinzunehmen. Und jetzt kommt diese Herausforderung. Alles, was ihr betet und bittet, glaubt immer wieder, dass ihr es durchgehend empfangen habt. Wieder geschrieben in einem griechischen Präsens. Alles, was ihr betet und bittet. Und diese beiden griechischen Begriffe, beten und bitten, ist eigentlich das Gleiche. Das Bitten, das Aiteo, hat noch einen Aspekt von Fordern. Kleines Kind kommt zur Mutter, kommt zum Vater, aber jei, wat jetzt? Oder? Unser Grosskind, noch ein bisschen lätteln. Ja, nach dem Abendessen wollen wir dann mit dem Klett spielen. Nein, jetzt fordern. Das ist das Aiteo im Griechischen. Und das andere, das Proskyneo im Griechischen, bedeutet dann Gebet, beten, sprechen mit Gott. Alles, was ihr also betet und einfordert von Gott, alles, glaubt immer andauernd, dass ihr es durchgehend empfangen habt. Und es wird euch werden. Was macht das jetzt mit mir? Wir lassen das einfach mal stehen. Wie beten wir denn? Wie bete ich denn in meinem Leben? Wie sieht mein Gebetsleben aus? Ich meine, durchgehend empfangen, jetzt habe ich den Ball vergessen. Kann ich sonst irgendetwas werfen, etwas Weiches? Oh, das ist Geld in das Gehen. Das brauchen wir jetzt mal. So. Voilà. Gut. Silvia, mach deine Hände auf. Glaubst du, dass du es empfangen hast? Hast du es? Hast du es wirklich? Aber echt jetzt? Schon? Gut. Sie, versteht ihr? Sie hat es empfangen. Sie hat es. Und jetzt beginnt sie zu beten. Ist doch spannend, wenn ich plötzlich sagen muss, gibt es eine Gebetserhörung, die du nur noch durch meine Worte hören willst? Irgendeine Ergänzung dazu? Könnte mein Gebetsleben so aussehen, dass ich plötzlich sage, Vater, was willst denn du, dass ich jetzt bete? Und dann heißt, bete nicht für deinen Nachbarn. Bete zuerst für... Ja, aber auf der Liste habe ich den Nachbarn zuerst. Und in der Gemeinde haben wir das Thema, wie kann ich meine Nachbarn gewinnen? Ich muss jetzt so. Und der Heilige Geist sagt, nein, ich zeige dir, wo die Gebetserhörungen verborgen sind. Und diese ziehe ich runter in mein Leben und trainiere diese Art von Gebet. Könnte es sein, ist es eine Möglichkeit, dass wir mal sagen, gut, nächste Woche keine Fürbitte, sondern nur noch danken, dass ich es empfangen habe. Und da geht es nicht um meine persönlichen Wünsche, sondern danke, dass ich etwas empfangen habe. Was hast du mir gegeben in Bezug auf dieses Anliegen? Und dann kann mein Gebet plötzlich eine neue Dimension bekommen. Es ist etwas eine Herausforderung, mal zu sagen, okay, keine Bitten, sondern wir rufen eine Vision, die Gott über diese Person hat, ins Leben. So, nicht mehr lange machen, wir wollen noch weiter beten, wir wollen das dann auch tun. Ganz kurz unsere Sonntagsschulgeschichte. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gath. Er war über 3 Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer, mit Beinschienen, alles aus Bronze. Und dazu hatte er noch eine bronzene Lanze auf dem Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer war 60 Kilogramm, sein Speer so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war 7 Kilo schwer. Da haben wir ihn, Goliath. Und Goliath stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Wozu seid ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin nicht ich der Philister und ihr nur, sage ich jetzt, die Knechte Sauls? Ich verhöhne, das heißt, ich herausfordernderweise verspotten, vor anderen lächerlich machen. So, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, damit wir kämpfen. Ha, ha. Und die Schlachtreihen Israels, was machten sie? Und Saul, der König und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters. Und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Zeig mir, was du lebst. Ich sage dir, was du glaubst. Das ist Glauben. Sie hörten diese Worte. Und als sie sie hörten, dachten sie, der hat recht. Der ist so groß und stark. Und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich. Und der Philister, das ist natürlich das Verrückte, der Philister trat morgens und abends heraus, stellte sich hin, 40 Tage lang. Stellt dir vor, ihr kommt jeden Morgen um 6 Uhr, 40 Tage lang, hierhin. Und ich sage euch, was ihr für Flaschen seid. Was ihr für Vollpfosten seid und absolut nicht fähig, in den Tag zu gehen. Ihr werdet niederliegen, ihr werdet sowieso und überhaupt. Und ihr geht hinaus und am Morgen und abends um 8 Uhr wieder hier und noch einmal. Ich verspotte euch. Dienstag kommt ihr wieder, zweimal, Mittwoch wieder, 40 Tage lang. Dann möchte ich sehen, wie ihr am 40. Tag, am Abend um 20 Uhr aus diesem Haus geht. Oder ihr kommt jeden Tag, ab morgens um 6 Uhr, und ich sage euch, was wir für Menschen sind, als Träger eines Gottes in unseren Herzen, 40 Tage lang. Wie wir dann nach dem 40. Tag aus dieser Türe rausgehen. Wenn wir das noch können, weil wir so groß gewachsen sind. Stark ermutigt, mit Feuer im Herzen. So. Und David hörte die gleichen Worte. David hatte etwas anderes in seinem Herzen. David hatte etwas in seinem Herzen, das Gott zum Jubeln brachte. Nämlich, was er betet und bittet, er hatte diesen Glauben. Einen durchgehend inneren Glauben. Und dies öffnete ihm die Augen. Was sah er? Was hat Goliath von sich gesagt? Bin nicht ich der Philister und ihr seid nur die Knechte Sauls, klein und fein, unfähig, nur Knechte? Und der kleine David kommt mit 2 Fragen. Woher kommt er und was tut er? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da? Ein unbeschnittener, hallo? Der ist nur ein unbeschnittener Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Seht ihr das? Und jetzt verstehen wir Paulus, wenn er im Römer 12 sagt, denkt neu. Buße tun, denkt neu. Seht neu hin, bewertet das Leben aus der göttlichen Sicht. Und jetzt kommt es zur Tat. Es ist immer so, zeig mir, was du glaubst, was du lebst, und ich sage dir, was du glaubst. Mal schauen, was David getan hat, wir wissen es. Du unbeschnittener Philister kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber, versteht, das ist nicht Stolz. Das ist nicht dieser verlogene Stolz, der so oft gepredigt wird, ihr Christen, beugt euch schön brav, bleibt schön unten im Schatten der Welt und auf euren Knien und bewegt euch nicht. Sein Glaube kommt und wird laut und sagt, ich aber, ich komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, dem du verhöhnt hast. Und jetzt kommt's. Jetzt zieht er diese Gebetserhörung Gottes runter. Den Sieg, heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Und jeder vernünftige Mensch würde sagen, David, hör auf, das kommt nicht gut, hör auf, mach das nicht, das ist viel zu gefährlich. Und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Zack. Und da kommt schon meine Frage. An uns, an dich, wer ist dein Goliath? Denk kurz darüber nach. Wer ist dein Goliath? Wer ist mein Goliath in meinem Leben, der sich irgendwo aufspielt, vor mir sich groß und stark macht und mich irgend aus einem Grund klein machen will? Ich bin überzeugt davon, dass du einen Goliath hast. Wenn du keinen hast, dann hast du keine geistlichen Kämpfe in deinem Leben. Und wenn du keine geistlichen Kämpfe in deinem Leben hast, dann muss ich deine und meine Jüngerschaft von Jesus in Frage stellen. Tut mir leid, ist so. Ich habe keinen Hinweis in der Bibel, dass Jesus-Nachfolge in unserer Welt schön, roter Teppich, bequeme Stühle, alles wunderschön und süß ist. Ist einfach nicht so. Es ist nicht so. Da haben wir etwas verpasst. Vielleicht lese ich zu viele Bücher von Menschen, die verfolgt werden wegen Jesus, aber dort finde ich das Evangelium der Bibel. Wenn ich keinen Goliath in meinem Leben habe, der mich hasst, der mich kaputt machen will, sei ich in der sichtbaren oder unsichtbaren Welt, dann stimmt etwas mit meinem Christsein nicht. Dann bin ich falsch ausgerichtet, dann will ich nur meine Ruhe haben und warten, bis Jesus zurückkommt und ich endlich in den Himmel kann. Aber ich bin hier, um auf den Himmel vorbereitet zu werden. Das geschieht, indem wir den Goliaths begegnen in unserem Leben. Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Hier ist es. Und das möchte, ich bin überzeugt davon, das möchte der Heilige Geist mit uns tun. Und wenn wir so auf Nachbarn zugehen und so in die Welt hinausgehen, in dem Moment, wo wir aus diesem Saal rausgehen und wissen, wir haben diese Waffe. Eine 100%ige Gebetserhörungsquote. Und wisst ihr, wo die ist? Die ist, vielleicht habe ich sie noch, nein, ich habe sie nicht. Im Stein, seht ihr den Stein? Dort ist er. Das ist die Gebetserhörung. Und er schleudert sie direkt dem Feind ins Auge. Und wisst ihr, dann liege ich im Bett, mache mir Sorgen wegen einer Pensionskasse, was auch immer, und dann kommt eine Frage, hey, woher kommst du? Und was willst du? Was tust du jetzt gerade? Mir den Schlaf rauben, damit ich am Morgen aufstehe, gefrustet bin und nicht weiß, wie jetzt weiter und überhaupt und sowieso. Sorgengeister, die haben eine große Stärke in der Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kommen diese Goliaths. Manchmal sind sie gar nicht groß, manchmal sind sie attraktiv, wunderschön und lenken mich ab. Sie sind angenehm. Und ich bete, dass wir alle wach erwachen und merken, Goliaths, woher kommst du, was willst du? Und jetzt sage ich dir, wo du hingehörst. So funktioniert das Gebet. Und beginnen Gott zu danken, dass du mir den Sieg bereits gegeben hast. Der wohnt bereits in dir. Dieser Sieg wohnt in dir. So, genug geredet. Wir nehmen uns eine Zeit noch, haben noch etwas Zeit, Viertelstunde, und nehmen uns einfach Zeit, noch das jetzt wirken zu lassen. Wo stehe ich denn? Wie will ich denn jetzt morgen mein Christsein beginnen? Will ich eigentlich diesem Goliath Weg begegnen oder darf er mich einfach kaputt machen? Das ist sein einziges Ziel, dich zu berauben, dich zu bestehlen und dich umzubringen. Oder wollen wir aufstehen und sagen, gut, rein in die Gebetserhörung. Vater im Himmel, was ist dein Wille? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meinem Herzen. Und wir beten, dass diese Goliaths offenbar werden. Zweifel, Stolz, Angst, vielleicht sind es Menschen, Situationen, mein Besitz, meine Bequemlichkeit. Ich bete, Heiliger Geist, mach uns allen unsere Goliaths offenbar, weil also ich will im Gebet stark werden, Jesus. Und ich melde mich noch einmal an bei dir und sage, ich will im Gebet ein Mensch werden, der hineingreift in diese Welt. Und ich werde sehen, was du tust. Und dabei sein, wenn du unsere Gebete erhörst.